So schön wie die Sonne ist, manchmal blendet sie, aber ich kann euch noch sehen. Und wir wollen zusammen Gottes Wort lesen, Psalm 19. Danke. Ein Psalm von David. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende des Erdkreises ihre Sprache. Er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Sie freut sich wie ein Held zu durchlaufen die Bahn. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden. Und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, erleuchtend die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, bestehend in Ewigkeit. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie belehrt, im Beobachten derselben ist großer Lohn. Verirrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich. Auch von Übermütigen halte dein Knecht zurück. Lass sie mich nicht beherrschen, dann bin ich tadellos und bin rein von großer Übertretung. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Liebe Geschwister, wir haben gestern schon über die Psalmen nachgedacht, haben so einen kleinen Eindruck bekommen, dass Gott uns ein Liederbuch eingebaut hat in die Bibel. Und ich möchte heute etwas über diesen Psalm sagen. Und es wird mir wahrscheinlich schwerfallen, meine Begeisterung für diesen Psalm zu zügeln. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen anstecken kann. Wenn man die Psalmen durchliest, dann denkt man vielleicht beim ersten Lesen, es ist eine Zusammenstellung von Liedern. Und ob diese Psalmen jetzt alle irgendwie einen inneren Zusammenhang haben, das erschließt sich einem vielleicht nicht so beim ersten Lesen. Aber ich möchte versuchen zu zeigen, dass der Psalm 19 in gewisser Hinsicht ein Alleinstellungsmerkmal in den Psalmen hat und dass er vor allen Dingen für die jüngere Generation, ich bin jetzt mal großzügig, also bis 30 vielleicht doch etwas Besonderes bietet. Wir haben gestern uns erinnert, dass die Stufenlieder zum Beispiel 15 Psalmen sind, die einen inneren Zusammenhang haben. Das sagen schon die Namen, das ist irgendwie klar. Wenn man zu den Psalmen 22, 23 und 24 geht, dann merkt man auch, dass das eine Gruppe von Psalmen ist, die zusammengehören. Der Psalm 22 beschreibt die Leiden des Herrn, der ist ein prophetischer Psalm. Er ist ein Lichtstrahl in die Vergangenheit, der Psalm 23, der beleuchtet die Gegenwart. Wie führt uns Gott heute? Er ist unser Hirte und er hilft uns durch Tale des Todesschattens zu gehen. Und Psalm 24 ist ein Ausblick auf die Zukunft. Das kann man schon ziemlich schnell irgendwie entdecken, wenn man die Psalmen liest. Und dann sieht man Psalm 22, 23, 24, die gehören zusammen, das ist irgendwie ein Guss. Noch spannender wird es, wenn wir jetzt zu den Psalmen 19, 20 und 21 gehen. In gewisser Hinsicht gehören auch diese Psalmen zusammen. Nur, dass der Psalm 19 nicht nur die Vergangenheit beleuchtet, sondern der Psalm 19 ist ein Statement von Gott, worauf unser Glaube ruht und wie unser Verhältnis zu Gott eigentlich aussieht. Der Psalm 20 behandelt wieder Situationen, die uns in unserem Leben begegnen. Der Psalm 21 ist eine Rückschau, die ein König hält, nachdem er auf sein Leben zurückblickt. Und dann sagt der Psalmist David in Vers 1, in deiner Kraft, Herr, freut sich der König und wie sehr frohlockt er über deine Rettung. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gegeben und das Verlangen seiner Lippen nicht verweigert. Neudeutsch würden wir sagen, dass der David sagt, Gott, ich schaue auf mein Leben zurück und ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Kein leeres Leben. Ich habe einen Nachbar, der ist nicht gläubig, der ist genauso alt wie ich. Und ab und zu werfen wir uns mal so ein paar Gesprächsbrocken über den Gartenzaun. Und der beobachtet mich irgendwie total. Und dann will er mal wissen, was machst du denn? Und wo bist du denn immer an den Wochenenden? Und dann rennst du ja ständig noch rüber zu dem Reiherhals. Mensch, Kerl, du bist doch 65 und so. Na, ich sag, du, ich habe immer noch so viel Spaß an allem, was ich mache. Und plötzlich guckte er mich ganz traurig an und ich werde das nicht vergessen. Er lehnte sich so auf den Gartenzaun und sagte so etwas resigniert, also ich glaube, im Alter muss ich mir auch noch was Sinnvolles suchen. Und da konnte ich mich leider nicht zusammenreißen und habe ihm gesagt, da hättest du vielleicht mit 20 schon anfangen sollen. Also irgendwie, Ich wollte ihn nicht ärgern und ich will auch nicht immer als Christ so als der Allweise und Überlegene rüberkommen. Aber ich habe mich gefragt, warum sagt mir jemand mit 65, der merkt, dass das Leben irgendwie zu Ende geht, hey, ich muss mir noch mal irgendwie was Sinnvolles suchen. Das birgt ja die verborgene Botschaft, ich habe eigentlich bis jetzt nicht viel Sinnvolles gemacht. Und die Frage ist ja, dass die Menschen, die da draußen leben, die gehen arbeiten, die verdienen Geld, die geben das Geld wieder aus, dann gehen sie wieder arbeiten, verdienen wieder. Und das ist ja wie so ein, wie nennt man das, so ein Mäuserad, nee, Ratten, Han. Ich komme mit den Tieren immer nicht klar. Also genau, ein Hamsterrad. Und dann rennst du und dann rennst du und irgendwann steigst du dann mal aus und denkst ja, habe ich denn eigentlich was Sinnvolles gemacht? Und ich bitte euch, junge Leute, stellt euch die Frage, wenn ihr 20 seid oder wenn ihr 22 seid und nicht, wenn ihr 65 seid. Da ist die Sache gegessen, da ist es einfach vorbei. Und deswegen möchte ich heute mit euch Psalm 19 lesen, weil der Psalm 19 beschreibt uns so viele Dinge über Gott, aber das Wesentliche am Psalm 19 ist, worauf beruht mein Glaube, was sind die Basics in meinem Leben? Was gibt meinem Leben wirklich einen Sinn? Und die Frage der Sinnhaftigkeit, die stellen sich ja sehr viele Menschen. Sie merken, dass sie ihr Leben verbrauchen, dass sie ihre Kraft verbrauchen. Also bei uns in der Uckermark ist jetzt so eine allgemeine, also bei euch vielleicht auch, aber so eine allgemeine Unsicherheit hat die Menschen ergriffen. Also man weiß nicht so richtig, ob der Frieden bleibt. Man weiß nicht, was aus dem Geld wird, wenn es denn überhaupt noch vorhanden ist. Die Lebenssituation wird schwieriger. Leute landen viel mehr in der Arbeitslosigkeit. Jetzt habe ich auf der Herfahrt gehört, dass in Erfurt ein Riesenversandhaus, Zalando, kennt ihr bestimmt, die machen dicht. 12.000 Leute verlieren ihre Arbeit. Das geht ja nicht spurlos an den Leuten vorüber. Und dann sagen sie sich, ich habe noch ein paar Verwandte, die leben im Schwäbischen, da unten im Stuttgarter Raum, denen geht es da immer noch ganz gut. Aber jetzt macht plötzlich Bosch seine Firmen dicht und die waren im Mark erschüttert, dass sie sagen, ey, der Bosch, das war immer noch unsere Sicherheit. Der hat uns unseren Wohlstand gegeben. Also Gott schüttelt uns so ein bisschen durch. Und dann kommt natürlich jeder mal auf die Idee und er sagt sich, ja, worauf beruht denn mein Leben? Also was gibt mir denn eigentlich meine Sicherheit? Was ist denn eigentlich das Fundament, auf dem ich stehe? Und dann ist irgendwann die Frage nach Gott mal dran. Und der Psalm 19, das habt ihr schon gemerkt beim Lesen, den kann man in drei Teile teilen. Der erste Teil behandelt die Schöpfung. Verse 1 bis 6. Der zweite Teil behandelt die Bibel, Verse 7 bis 11. Und der dritte Teil, Vers 12 bis 14, das nannte man bei uns immer in der Schule früher oder auf Bibelfreizeiten praktische Nutzanwendung. Also Gott gibt uns zwei Kapitel, er erklärt uns Dinge und dann kommt er zu Punkt 3 und er sagt, hey, jetzt müssen wir mal miteinander reden. Und dann spricht er jeden von euch an. Und was mich begeistert am Psalm 19 ist, wir haben ein bisschen über die Würde nachgedacht in der ersten Stunde. Und wenn man bedenkt, was Gott für eine Würde hat und wie wenig Würde wir Menschen haben, dann wird uns ja irgendwie klar, Gott ist einfach überragend. Er ist viel, viel größer, als wir es uns erdenken können. Und dann ist ja die Frage, wie kann ich zum Beispiel einem Kind oder einem Jugendlichen erklären, etwas von der Größe Gottes? Wie will ich das so rüberbringen, dass ich ihm ein Bild gebe, was er verstehen kann? Und Gott ist so weise, dass er jetzt in dem Psalm 19 uns sagt, es gibt zwei Dinge, in denen Gott sich offenbart. Wie heißt du da hinten, ganz in der Ecke? Lukas, wenn dich jemand in der Ukraine oder in Deutschland fragt, hast du irgendwie einen Beweis für Gott, dann sollten wir zumindest immer eine Paradeantwort bereit haben. Und diese Paradeantwort heißt, ja, ich habe zwei Beweise für Gott und die stehen beide im Psalm 19. Gott offenbart sich durch die Schöpfung, Gott offenbart sich durch die Bibel. Das sind Dinge, die wir in der Hand haben. Die Schöpfung haben wir gerade gepriesen, jede Schneeflocke. Und wir haben die Bibel in der Hand. Und das sind Dinge, die jedem Menschen zugänglich sind. Also Bibel vielleicht nicht allen, aber im Wesentlichen schon. Und jetzt ist mir so wichtig zu sagen, wir wüssten nichts über Gott, wenn er sich nicht offenbaren würde. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Wir Menschen sind begrenzt, wir leben hier auf dieser Erde und wir sind auf Informationen angewiesen, die uns jemand gibt, der außerhalb von uns zu uns kommt. Und wenn Gott sich nicht offenbart hätte, dann wüssten wir nichts über Gott. Also ich bin ja ganz brav groß geworden in Jena und viele Sachen waren mir verboten, wie euch auch. Also Disco gab es noch nicht so viel, aber unter anderem auch Theater. Und immer, wenn ich in Jena durch die Straße, also zur Innenstadt gefahren bin, war da rechts wirklich ein sehr imposantes Haus. Und das war einfach das Theater von Jena. Und ich durfte nicht rein, bis der Augenblick kam, bis wir mit der Schule ins Theater gingen. Und meine Eltern fehlte die Kraft und der Mut, mich da abzumelden. Ich werde das natürlich nie vergessen. Ich bin da rein, das waren so eine Samtsitze. Dann saßen wir da und die ersten 10 Minuten waren stinklangweilig, weil es passierte nichts und der Vorhang war zu. Und ich habe dann immer meinen Nachbarn, wann geht denn hier die Post ab oder ist das jetzt schon Theater oder wie geht denn das? Und ja. Und wenn dann nicht einer gekommen wäre und hätte den Vorhang aufgemacht, dann hätte ich eine ganze Stunde vor einem zuen Vorhang gesessen. Und das Bild habe ich einfach nicht vergessen. Und wenn Gott nicht Psalm 19 uns gegeben hätte, wäre der Vorhang noch zu. Aber Gott sagt, ich bin jetzt so gnädig, wenn du schon mal im Theater sitzt, dann mache ich meinen Vorhang auf. Es ist Güte Gottes. Und dann berichtet er etwas über sich selbst. Und wir haben das auch schon angeschnitten in der ersten Stunde, dass Gott sowohl der Schöpfer aller Dinge ist, aber dass er auch alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Vielleicht können wir den Vers mal lesen in Hebräer 1. Das sind ja zwei ganz wesentliche Dinge. Also der Hebräerbrief beginnt mit einem siebenfachen Zeugnis über Gott, über die Person des Herrn Jesus. Und ein Ding ist, Vers 2 in der Mitte, durch den er auch die Welten gemacht hat. Das klingt fast so ein bisschen beiläufig, nebenbei bemerkt, er hat durch ihn auch die Welten gemacht. Und am Ende heißt es in der Mitte von Vers 3, und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend. Gott hat die Dinge gemacht und dass wir heute hier sitzen, dass unser Herz schlägt, das ist nicht deine Willenskraft. Also ich hatte jetzt ein paar Mal mit dem Herzarzt zu tun und was der mir alles über mein Herz erzählt hat, da wird dir immer so ein bisschen komisch und dann denkst du, okay, dieses Organ habe ich nicht im Griff. Also entweder es schlägt oder es schlägt nicht. Aber ja, ich kann natürlich ein paar Pillen nehmen und irgendwie das Blut ein bisschen dünner machen und meinen nächsten Schlaganfall vielleicht nach 14 Tage hinauszögern, aber ob das Herz schlägt oder nicht, es liegt nicht in meiner Macht. Das liegt in der Macht Gottes. Und über die Schöpfung redet jetzt Gott im Psalm 19 in den ersten 6 Versen. Und er benutzt den Kosmos dazu, um uns etwas von seiner Größe zu zeigen. Und das finde ich interessant. Und ich möchte mit euch mal nach 1. Mose 15 gehen, weil, also ich liebe einfach Experimente, die mir erklären und wo ich Gott ein bisschen verstehen kann. Also stellt euch vor, ihr seid in der Schule und ich weiß nicht, zu welchem Fach das gehören würde. Und ein Lehrer sagt zu euch, versuche als unendlicher Gott dich einem endlichen Menschen mitzuteilen. Ist das jetzt zu kompliziert? Also Gott ist unendlich, ist uns klar. Ja? Er ist nicht begrenzt. Wir sind begrenzt. Wir bewegen uns sogar in Raum und Zeit, also das ist eine extreme Begrenzung. Und jetzt versucht der eine, der aus der einen Welt kommt, dem anderen, der in einer anderen Welt lebt, zu zeigen, wer er ist. Und dann würde ich war immer ganz schnell mit meinen Antworten, wenn ich irgendwas nicht kapiert habe, habe ich immer drunter geschrieben, nicht lösbar. Das war bei uns immer N-Punkt, L-Punkt. Ich war mal bei der Mathe-Olympiade und ich habe ja zwei ältere Brüder, die 15 Jahre älter sind. Und ich kam dann zurück und dann haben sie mich gefragt, na MS, also ich hieß bei denen immer MS, na, wie war's denn? Na, ich sag, es waren 5 Aufgaben, aber 2 waren nicht lösbar. Da haben sie mich ausgelacht. Was hast du da hingeschrieben? Ich sage, NL, nicht lösbar. Sagt mein Bruder Klaus, oder MS, du gehst so. Ist doch klar, wenn du auf die Mathe-Olympiade fährst, dass da nicht Aufgaben dabei sind, die nicht lösbar sind. Also das Problem war, sie waren für mich nicht lösbar. Also ich bin nicht in die nächste Runde gekommen. Und jetzt kommt Gott und er ist unendlich und er möchte gerne dem Abraham etwas zeigen von seiner Herrlichkeit. Wie macht man das? Klaus Günschel hätte gesagt, Kraft seiner Wassersuppe, nicht lösbar. Es ist auch nicht lösbar. Also es ist für mich nicht lösbar. Und jetzt erleben wir in 1. Mose 15, Vers 6 ein einmaliges Experiment. Vers 5, er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch gen Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also wird deine Nachkommenschaft sein. Gott hat einen Teil der Schöpfung so gemacht, dass er uns eine Grenzüberschreitung bietet, dass wir etwas sehen können. Dieter, als du noch besser sehen konntest, hast du die Sterne gesehen, ja? Du musst jetzt nicken, ja. Und als du richtig gut sehen konntest, ich habe in der Schule gelernt, ein normaler Mensch, wenn er einen guten Sternenhimmel hat, wie er eigentlich nur in Rezzo zu sehen ist, also dann sieht man 3.000 bis 5.000 Sterne, wenn man in aller Ruhe durchzählt. Und genau diese Schau bietet Gott Abraham an. Er sagt zu Abraham, es ist Nacht, geh einfach raus, da ist der Balkon, hier haben wir 2 Stühle, wir setzen uns jetzt in Ruhe hin und dann zählst du einfach mal die Sterne durch. Und Abraham wusste genau, während er zählt, das sind nicht alle. Das wusste er, weil Gott uns mit dem Kosmos und mit der Sternenwelt etwas gegeben hat in seiner Schöpfung, was so faszinierend ist, dass er gezählt hat, aber dass ihm beim Zählen klar wurde, ich habe nicht alles gesehen. Und damit wusste er, ich sehe etwas, das ist materiell und ich sehe die Sterne ja wirklich. Aber indem mich Gott auf meinen Balkon stellt und er zeigt mir die Sterne und ich bitte euch, wenn ihr Enkel habt oder noch Kinder, die irgendwie noch für die ihr noch Kindergeld kriegt oder so, und heute Nacht ist vielleicht ein klarer Sternenhimmel, reißt die einfach abends um 10 aus dem Bett, versprecht ihnen noch einen Döner und dann geht mit ihnen auf den Balkon und dann sagst du, hier bleiben wir jetzt mal eine Viertelstunde stehen und wenn du eine Viertelstunde auf dem Balkon bist, jede Minute siehst du mehr Sterne. Es wird immer mehr. Dein Auge gewöhnt sich dran. Du sitzt da und du weißt ganz genau, das ist jetzt eine Sache, die ich nicht verstehe. Also ich rede gar nicht über das, was man heute über den Kosmos weiß. Damals wusste der Abraham auf seinem Balkon, ich sehe 5.000 Sterne und ich weiß genau, dass es weitergeht. Ich kann das Ende nicht ergreifen. Und damit macht uns Gott etwas deutlich von seiner Größe. Und das Geniale ist, jeder Mensch auf diesem Planeten kann dieses Experiment nachholen. Und ich habe das mit meinen Kindern gemacht. Wir sind auf dem Balkon, wir haben über die Sterne geredet, wir haben über die Unendlichkeit Gottes geredet. Und da brauchst du nicht dein Kind 2 Stunden mit Argumenten voll zu schütten, sondern das Kind merkt es schon nach 3 Minuten. Das ist etwas, das kann ich nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Inzwischen ist ein bisschen Zeit vergangen seit Abraham. Und so seit 200 Jahren, seit 250 Jahren bauen die Leute Teleskope und noch ein Teleskop und noch ein Teleskop. Und sie schicken die Sie schicken die in den Himmel. Und der Chef der europäischen Astronomiebehörde, der ESA, der hat jetzt bei dem letzten, wie heißt das, war nicht Hubble, sondern wie heißt das letzte? Helft mir, ich vergesse, ihr seid nicht so. James Webb, danke, sehr gut. Die haben dann die ersten Informationen gekriegt vom James Webb Teleskop. Und dann hat er folgenden Satz gesagt. Er sollte sich äußern, was das für ihn bedeutet als Mathematiker, als Physiker, als Kosmologe. Und er sagt, auf jede Antwort, die wir von den Teleskopen bekommen, die wir in den Weltraum schicken, bekommen wir 3 neue Fragen. Das ist doch ein guter Satz, oder? Auf jede Antwort, die wir haben, bekommen wir 3 neue Fragen. Mal eine Information, die ich zweimal vorlese. Unsere Milchstraße, 200 Milliarden Einzelsterne. Würde jemand pro Sekunde 3 Sterne zählen können und würde er dies ununterbrochen 100 Jahre lang tun, so hätte er dennoch nur 5% der Sterne unserer Milchstraße erfasst. Ich lese es nochmal zum Mitdenken. Unsere Milchstraße, 200 Milliarden Einzelsterne, würde jemand pro Sekunde 3 Sterne zählen können und würde er dies ununterbrochen 100 Jahre lang tun, so hätte er dennoch nur 5% der Sterne unserer Milchstraße erfasst. Zweiter Satz. Die Gesamtzahl der Galaxien im zurzeit überblickbaren Bereich des Kosmos liegt bei einigen 100 Milliarden. Das heißt also, unsere Milchstraße ist auch nur Bestandteil einer Galaxie. Aber man weiß heute, dass es wahrscheinlich mehr als 1 Milliarde Galaxien gibt. Und dann stehen wir da und wir sagen eigentlich zu Gott, okay, du musst jetzt nicht noch weitere Argumente bringen, wir müssen einfach passen. Ich liebe es, so Gedankenexperimente zu machen, wo ich merke, dass ich an der Wand stehe und dass ich weiß, dass ich es nicht verstehen kann und dass ich es auch nicht begreifen kann. Aber Gott hat sich mit dem Kosmos die Mühe gemacht, uns ein Experiment erleben zu lassen, indem er uns deutlich macht, wie groß er ist und wie unumschränkt er auch herrscht. Abgesehen davon, dass die Sterne nicht kollidieren im Kosmos, dass das alles ziemlich gut funktioniert und dass die Erde so als Mini-Planet, der hier rumwabert im All, dass er so perfekt gemacht ist, damit der Mensch darauf leben kann. Und dass Gott gesagt hat, dass die Himmel ihm gehören, aber die Erde hat er für die Menschen gemacht. Das heißt, wir können uns die Experimente sparen, auf anderem Planeten nach irgendwelchem Leben zu suchen. Also, Punkt 1, Gott offenbart sich und er zeigt uns jetzt an einem Experiment, dass er wirklich der Schöpfer ist. Und er sagt im Vers 1, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Und bitte lest mit mir aus dem Propheten Jesaja etwas über sein Werk. Jesaja, Kapitel 45, Vers 11. So spricht der Herr, der Heilige Israels und der es gebildet hat, über das Zukünftige fraget mich, meine Kinder, und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Meine Hände haben die Himmel ausgespannt und all ihr Heer habe ich bestellt. Ich hatte eine Westoma, lebt leider nicht mehr, und die kam immer einmal im Jahr zu uns in den Osten zu Besuch. Und die hat immer coole Sachen mitgebracht, entweder schöne Spiele und ich glaube sogar, dass ich meinen ersten Taschenrechner von ihr habe. Aber eines Jahr kam sie an und brachte einen Knirps mit. Wisst ihr, was ein Knirps ist? Das ist ein Automatikschirm. Und ich war gerade in einem Alter, wo ich mich für solche Technikwunder begeistern konnte. Jedenfalls sie kam dann bei uns an und gab mir den Schirm und sagte, Klaus, da musst du auf den Knopf drücken und dann ist der da. Da war ich natürlich fasziniert. Es hat mich über jeden Tag geregnet, wo es nicht regnet. Jeden Tag geärgert, wo es nicht regnet. Und den Knirps, den habe ich nie vergessen. Und als ich Jesaja 45 gelesen habe, habe ich gedacht, genau so hat Gott das gemacht. Ich habe die Himmel ausgespannt. Knopf gedrückt, plang. Da ist er, der Sternenhimmel. Und der kleine Klaus, der steht da drunter und denkt, das ist ja der Wahnsinn, oder? Das gibt's ja gar nicht. Und ach, das sind mehr wie 5000 Sterne. 10.000? Nein, Klaus, pass auf. Also du bist auf der Erde und du gehörst zu einer Milchstraße und die ist Teil einer Galaxie. Verstehst du? Ja, das verstehe ich gerade noch. Und die Galaxie, das ist eine von einer Milliarde. Na, das verstehe ich nicht mehr. Ich passe. Und Gott sagt, weil ich der Schöpfer bin, bin ich auch sehr vertrauenswürdig. In Jesaja 45 steht, über das Zukünftige fraget mich. Wenn Gott der Schöpfer des Universums ist, wenn Gott mein Schöpfer ist, dann bin ich gut beraten, wenn ich die Zukunft wissen will, dass ich zu ihm gehe und dass ich zu ihm sage, Gott, du bist nicht nur der, der die Sterne aufgehängt hat, sondern du weißt auch, wie es weitergeht mit den Sternen. Du weißt, wie es weitergeht mit der Erde. Du hast den Überblick über das tausendjährige Reich und auch über den ewigen Zustand. Für dich ist es kein Problem, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen. Da steht wohl im Hebräischen ein Wort, was sprudeln bedeutet. Fand ich irgendwie originell. Also es sprudelt hervor. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Und das steht nicht ohne Grund da. Also Gott hat nicht nur die Sterne geschaffen, sondern er hat auch Abläufe festgelegt, nämlich den Tag und die Nacht. Und wir wissen ganz genau, dass wenn die Nacht vergeht, dass der Tag wieder kommt. Und dann freuen wir uns, wenn die Sonne aufgeht. Uwe kann bei ihm Sonnenuntergänge genießen, das würde ich mal sagen, das ist so, wenn ich mir das jetzt aussuchen könnte, nur die halbe Miete. Also ich finde Sonnenaufgänge schöner, aber es ist natürlich auch schön, dass du Sonnenuntergänge. Und Gott sagt, verstehst du das? Du lebst auf dieser Erde und diese Erde hat ein zyklisches Verhalten. Es gibt Tage, es gibt Nacht und immer meldet die Nacht die Kunde, dass der Tag bald wieder kommt. Und das geht, seitdem es die Erde gibt. Es hat nie aufgehört. Und deswegen ist es so faszinierend, wenn man mal zu den Psalmen oder zur Schöpfung, wenn man dazu noch das Buch Hiob lesen würde. Und vielleicht darf ich euch mal einen netten Vers präsentieren aus Hiob 38, Vers 12. Da fragt Gott Hiob, hast du, seitdem du lebst, einem Morgen geboten? So, hast du das? Also ist die Sonne mal Kraft deiner Wassersuppe aufgegangen? Hast du das gemacht? Also es geht noch weiter. Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, dass sie erfasse die Säume der Erde und die Gesetzlosen von ihr verscheucht werden? Und diese Fragen, die Gott stellt in Hiob 38, sind so entwaffnend, oder? Also eine der coolsten Fragen ist Hiob 38, Vers 19. Was ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Ich weiß nicht, wer gerade noch die Schulbank drückt. Physik? Timon, war das dein Lieblingsfach oder nicht so? Er muss gar nicht überlegen. Also wenn man in Physik streckenweise wach war, dann hat man gelernt, dass man Licht nicht so einfach erklären kann und dass es für Licht den Wellencharakter gibt und den Teilchencharakter. Vielleicht hat euch das mal euer Ohr irgendwie berührt. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe meinen älteren Brüdern voller Begeisterung erzählt, was ich alles gelernt habe. Und dann hat irgendeiner von den beiden zu mir gesagt, ich soll mir mal eine Sache merken, wenn ich in der Schule bin und der Lehrer erklärt mir, dass für eine Sache, die er mir erklären will, zwei Theorien notwendig sind, dann ist das ein Beweis dafür, dass man eigentlich nicht weiß, was es ist. Und das war gar nicht so eine schlechte Information. Also wir wissen nicht so richtig, was Licht ist. Und Gott weiß das auch, dass wir es nicht wissen. Und deswegen hat er im ältesten Buch der Bibel diese unangenehmen, pieksenden Fragen reingeschrieben, nämlich wir aufgeklärten Neudeutschen sitzen 2026 da und dann kommt der alte Gott um die Ecke und er sagt, ey, ihr Physiker in Deutschland, wisst ihr eigentlich, was Licht ist? Und dann, ja, wir haben Wellencharakter und Teilchencharakter. Ja, sagt Gott, seid doch schon ziemlich weit, aber ihr seid doch nicht da, wo ihr eigentlich hinkommen müsstet. Ihr wisst nicht, was es ist. Und dann hätten wir eigentlich gewünscht, dass Gott aufhört mit seinen peinlichen Fragen. Und dann schiebt er zum Licht noch eine zweite Frage hinterher. Und dann sagt er, könnt ihr mir übrigens sagen, den Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Und dann kratzen wir uns nochmal am Kopf. Und ich liebe diese Fragen. Es sind einfach Fragen, auf die wir heute noch keine Antwort haben. Und das ist das, was uns den Gott bewundern lässt und bestaunen lässt. Genauso wie er dafür sorgt, dass nach der Nacht der Tag kommt. Dann das Dritte, keine Rede. Deswegen, wie habe ich die Predigt genannt? Die Lautlose. Ich bin doch meistens ziemlich laut. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Was müssen wir heute in Social Media für ein Geschrei machen, um gehört zu werden? Also ich habe jetzt am Ende des Jahres meinen Verlag abgegeben an Frieda und wir waren jetzt 2 Jahre lang mit Instagram beschäftigt. Eine Firma bezahlt jeden Monat und die haben uns einen Plan entwickelt, was wir alles machen müssen. Und das Ziel ist einfach nur, das Ziel der ganzen Übung ist, wie kannst du in dieser Social Media Lautstärke noch gehört werden? Und wenn Sachen schon sehr laut sind, was muss man dann sein? Man muss noch lauter sein. Und das ist eigentlich ätzend, oder? Und Gott beteiligt sich an dem Wettbewerb nicht, sondern er sagt, ich habe das nicht nötig. Ich brauche keinen Instagram-Kanal, TikTok brauche ich auch nicht. Du brauchst einfach nur rausgehen. Geh einfach raus auf deinen Balkon. Und die Sterne sind da. Manchmal kannst du sie nicht sehen, da ist es bewölkt. Aber wenn die Wolken nicht da sind, sind die Sterne da. Und meine Rede ist lautlos. Lautlos. Gott schenkt nach wie vor neues Leben. Gut, wenn das Leben da ist, wird es laut, aber wenn er das Leben schenkt, ist es lautlos. Gott tut immer noch seine Werke auf dieser Erde und die sind normalerweise lautlos. Keine Rede, keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Diese Stille im Universum, die ist erdrückend. Gott hat es nicht nötig, Lärm zu machen. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende des Erdkreises ihre Sprache. Er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt. Und merken wir, was Gott für Attribute benutzt, um jetzt unsere kleine Erde zu beschreiben. Es gibt einen Bereich, den wir sehr gut übersehen und das ist unser Sternensystem, in dem wir leben. Die Sonne können wir sehen. Und Gott möchte, dass wir uns in einem Zelt befinden. Da steckt drinne der Gedanke nach Geborgenheit, nach, wenn ich das mal so sagen darf, nach Heimatgefühl. Wir sind keine Obdachlosen, sondern wir leben in einem Zelt. Und Gott gibt uns mit der Sonne ein Zelt. Gott versorgt uns mit Wärme. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und dann tritt er sogar noch in eine Liebesbeziehung mit uns. Und das steht im Vers 5. Er offenbart sich als ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Und sie freut sich wie ein Held zu durchlaufen die Bahn. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden. Und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Also eigentlich müsste man jeden Halbsatz auseinandernehmen. Wie Gott sich hier offenbart. Was ich gerne hätte, dass wir das jetzt mitnehmen aus dieser Stunde ist, Gott offenbart sich als Schöpfer. Das dürfen wir glauben, wir dürfen ihm vertrauen und aus Jesaja 45 wollen wir mitnehmen, wir dürfen ihn auch die Zukunft anbefehlen. Wenn er in der Vergangenheit die Erde geschaffen hat und die Sonne geschaffen hat und Milliarden von Galaxien, dann dürfen wir voller Vertrauen zu ihm kommen als Menschen, die auf dieser Erde leben und wir dürfen sagen, ja Herr, es ist so gut, dass du als dieser unfassbare Gott Mensch wirst, kommst auf diese kleine Erde, durchläufst deine Bahn, um am Ende ein Richter zu sein, vor dessen Glut nichts verborgen ist. Das ist doch ein Wunder, oder? Also man kann es nicht verstehen. Aber Gott weiß genau, wie wir Menschen sind und wir sind auf dieser Erde. Unser ganzer Erkenntnishorizont ist begrenzt. Und jetzt ist er so gnädig, dass er mal den Vorhang aufmacht in seinem großen Theater. Und er zeigt uns etwas, was begreifbar ist für uns. Und die Sterne, die dort oben sind, sind fassbar. Wir können sie sehen. Sie sind wirklich da. Und Gott hat sie dorthin gesetzt. Und wir können die Sonne sehen. Wir können den Mond sehen. Und dann lässt uns Gott auf dieser Erde wohnen wie auf einem Zelt. Unter seinem Schutz, unter seiner Wärme, unter seiner Fürsorge dürfen wir leben. Und nicht nur das, er wird selbst Bestandteil der Schöpfung. Er wird Mensch, er kommt auf die Erde und er stirbt für mich. Er steht wieder auf, er fährt in den Himmel zurück und er sagt, genauso wie ich in den Himmel gefahren bin, genauso komme ich wieder. Und darauf warten wir. Und das weitet doch unsere Perspektive enorm, oder? Also, der erste Punkt, den wir uns merken dürfen, ist, dass Gott der Schöpfer ist. Und das ist etwas Fassbares. Ich lebe ja seit 4 Jahren nicht mehr auf dem Reiherhals. Und da, wo wir jetzt leben, da haben wir einen kleinen Garten bekommen. Ich bin jetzt also Gartenfreak geworden. Und das Kuriosum, habe ich das schon mal erzählt hier? Weiß ich nicht. Wenn es euch bekannt vorkommt, winkt da mal kurz. Jedenfalls waren wir überfordert mit dem Anlegen des Gartens. Und dann haben wir einen Fastrentner getroffen und haben dem gesagt, du mach doch mal das alles so ein bisschen schön. Und wenn dann der Winter vorbei ist, dass das dann irgendwie schön aussieht. Ja, sagt er, geht klar, wo soll was hin? Ich sage, ich habe keine Ahnung von Blumen und nichts. Mach einfach was. Ja, da hat er da rumgewühlt und in der Erde hat er irgendwas reingesteckt und als er fertig war, sagte er zu mir, ja, wenn dann Frühjahr ist, das wird bestimmt schön. Na, ich sage, ich bin gespannt. Und dann kam Frühjahr, kam der März, der April und dann kamen bei mir aus dem Beet so hässliche Stöcke raus. Ja. Und da habe ich gedacht, der Bursche, der hat irgendwelche alten Sachen entsorgt, aber das sah überhaupt nicht schön aus. Und die wurden immer länger und immer länger und ich sage, was soll das denn? Ja? Und auf einmal kriegten die Stöcke oben so einen Knubbel. Die wurden also oben immer dicker und immer dicker. Und ich war echt gespannt. Ich hatte keine Ahnung, was der da in die Erde gesteckt hat. Und auf einmal platzten die oben auf. Und dann am Ende war das eine Kugel, die war so 20 Zentimeter Durchmesser, ein Wahnsinnsding. Und dann konntest du anfangen, die einzelnen Blüten auf dieser Kugel zu zählen. Und ich habe mir dann den Gartenstuhl genommen, habe mich daneben gesetzt und habe das erstmal in Ruhe angeguckt. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Dann habe ich mir ein Gartenbuch gekauft. Was war das für eine Pflanze? Allium. Nein, das ist ja gleich den lateinischen Namen, wisst ihr. Also Volksdeutsch Zierlauch. Ja, eigentlich kein schöner Name. Und ich empfehle euch, wenn es noch irgendwelche Restbestände gibt bei Netto, geht morgen sofort hin, kauft die Zwiebeln, haut die bei euch in die Erde und dann könnt ihr ein Fest feiern, wenn die rauskommen. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Und dann zeigt Gott etwas von seiner Schöpfermacht und von seiner Ästhetik. Das hast du gerade gesagt, ja, in deinem Gebet. Du kommst du raus. Wir sind ja heute noch ein Stück Auto gefahren. Dann ist eure herrliche Landschaft hier. Es ist weiß, die Sonne scheint. Und wir empfinden, es ist schön. Und Gott weiß genau, was ästhetisch ist, was wir als schön empfinden. Das ist die Schöpfung, die wir genießen dürfen. Das Zweite, was Gott uns gibt, ist sein Wort, die Vorschriften. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Ich finde das schön, dass Gott die Bibel nicht als ein trockenes Studierwerk beschreibt, sondern er sagt, ich gebe dir dieses Buch, damit du Freude daran hast, damit es dich erquickt. Ihr wisst genau, was erquicken ist, wenn ihr wandern geht und dann kommt ihr nach 5 Stunden Latschen irgendwie mal endlich an eine kühle Quelle und könnt dann so ein Glas Wasser trinken, dann ist das Labsal. Und Gott sagt, ich habe dir die Bibel nicht als Studierwerk gegeben, auch nicht, um es dir um die Ohren zu hauen, sondern ich gebe dir die Bibel, weil sie vollkommen ist und weil sie die Seele erquickt. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Also ich hoffe, dass ich mal den, wie heißt du nochmal? Axel, ich hoffe, dass ich mal deinen KI-Vortrag noch nachhören kann. Seitdem es KI gibt, habe ich das Problem, dass ich nicht mehr weiß, was Wahrheit und was Lüge ist. Mir hat jemand jetzt ein Video geschickt mit meiner Person, wo ich also etwas sehr Seltsames mache, was ich noch nie gemacht habe. Und das war für ihn überhaupt kein Problem. Der hat irgendein Video hergenommen und hat es dann verändert und dann. Und dann habe ich den angerufen sofort. Ich sage, du, das ist fake, das habe ich nicht gemacht. Ja, der hat gefeiert. Ich weiß, aber kannst du alles machen jetzt? Na, ich sage, wenn das so ist, dann weiß ich doch gar nicht, was Trump gesagt hat oder ob das überhaupt stimmt. Oder nee, das weißt du überhaupt nicht mehr. Also Wahrheit und Lüge verschwimmen heute. Und dann ist es doch so gut, dass die Bibel nicht mit KI geschrieben ist, sondern dass die Bibel gewirkt durch den Heiligen Geist, aufgeschrieben von Männern, die Gott dazu befähigt hat, uns in die Hände gibt. Und Gottes Urteil und Gottes Stempel unter der Bibel ist, die Bibel ist zuverlässig. Du kannst dich darauf verlassen. Es ist echt, es ist kein Fake, da steckt nicht KI drin, sondern Gott hat es geschrieben. Herrlich. Macht weise den Einfältigen. Ja, Bibel ist nicht was für studierte Leute. Einfältig ist ja auch nicht dumm, sondern einfältig ist, geradlinig denken. Nicht so viele Abzweigungen nehmen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig. Erfreuen das Herz. Das ist wieder so ähnlich wie erquicken. Das Gebot des Herrn ist lauter. Erleuchtet die Augen. Am Ende, in Offenbarung 3, empfiehlt Gott Augensalbe. Wir haben keinen klaren Blick mehr für das, was da draußen passiert. Und wir haben auch den klaren Blick dafür verloren, wer Gott eigentlich ist und wie er sich offenbart in der Schöpfung und in seinem Wort. Und da müssen wir Gott einfach bitten, erleuchte uns die Augen. Also gib, dass wir wieder klar sehen. Und die Bibel hilft uns dabei. Und das, was du heute mitnehmen sollst aus der Predigt ist, Gott hat sich offenbart und Gott hat sich offenbart in der Schöpfung und Gott hat sich offenbart in der Bibel. Und damit haben wir ein Fundament. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich weiß, auf welchem Fundament ich stehe. Ich darf mich einem treuen Schöpfer anbefehlen. Mein Leben einem treuen Schöpfer anbefehlen. Und dann habe ich noch eine Offenbarung von ihm über seine Gedanken, über seine Pläne. Und er zeigt mir an Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament, wer er ist und wer ich bin. Und ich kann daraus lernen. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit. Der Wahrheitsbegriff hat eine lange Geschichte. Und wer sich für sowas interessiert, der merkt, dass wir erst aus einer absoluten Wahrheit eine relative Wahrheit gemacht haben. Und wenn du heute so die aktuellen Forschungen liest über den Wahrheitsbegriff, dann sind die Menschen so weit gekommen, dass sie gesagt haben, es gibt keine Wahrheit mehr. Wir müssen uns von dem Begriff der Wahrheit verabschieden. Sondern das, was wir früher Wahrheit genannt haben, das kann man unterschiedlich interpretieren, unterschiedlich handhaben, je nachdem, was gerade passiert. Wir haben keine Richtschnur mehr. Wir haben nichts, woran wir uns festhalten können. Und Gott sagt, wenn du die Bibel aufschlägst, kann ich dir sagen, was Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Johannes 17, Vers 17, mein Wort ist Wahrheit. Und liebe Geschwister, stellt eure Füße darauf, lasst keine Luft dran. Niemand anders kann von sich beanspruchen, die Wahrheit zu sein, als die Person des Herrn Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Und wenn er sagt, er hat den Menschen männlich und weiblich geschaffen, dann bleibt er dabei und wird das nicht 14 Tage später ändern. Und deswegen dürfen wir das auch laut sagen, wenn eine gute Gelegenheit ist. Die ist eigentlich immer. Die Furcht des Herrn ist rein, bestehend in Ewigkeit. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Und jetzt kommt Vers 10. Sie, die köstlicher sind als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Gott benutzt Gold und Honig, um die Bibel zu beschreiben. Und vielleicht können wir mal den Psalm 119 noch lesen dazu. Da steht im Vers 127, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und gediegenes Gold. Du findest im Psalm 119 10-mal den Ausdruck, dass deswegen liebe ich die Bibel. Und ein Grund, warum der Psalmist, den wir leider nicht kennen, die Bibel liebt, ist, dass sie Gold übertrifft. Und heute sind wir ja wieder so weit, dass wir sagen, naja, Geld ist schwierig, Bitcoin oder irgendwelche Kryptowährungen. Oder du legst dein Geld in Gold an. Das ist noch so die letzte Sicherheit. Und Gott sagt, selbst mit Gold kannst du die Bibel nicht vergleichen. Und wenn das so ist, dass du zu Hause mit der Bibel mehr liegen hast als einen Goldbarren, dann möchte ich euch sehr motivieren, schaufelt euch Zeit frei, ab morgen oder ab heute, um die Bibel regelmäßig zu lesen. Wenn ihr das macht, wenn ihr die Bibel regelmäßig lest, wird es euer Leben verändern, sichtbar verändern. Wenn wir uns wirklich von der Bibel ernähren, werden wir erleuchtete Augen bekommen. Dann wirst du in Situationen in deinem Leben eine Klarheit bekommen, von der du früher nur geträumt hast. Das verheißt uns Gott. Also es ist unsere Entscheidung. Und ich plädiere immer sehr dafür, dass wir wieder zu den alten Tugenden zurückkehren, dass wir Zeit finden, die Bibel zu lesen und dass wir auch Zeit finden, zu beten. Ich glaube, dass die Zeit nicht einfacher wird, in der wir leben. Wenn hier noch junge Leute sind, die noch heiraten und Gott schenkt euch noch Kinder, dann wachsen eure Kinder in einer Zeit auf, die sehr herausgefordert ist. Und ihr braucht einfach ein Standing und eine Fähigkeit, euch zu wehren gegen den Zeitgeist. Und diese Kraft dazu finden wir nur in der Bibel. Ich muss wissen, warum ich es tue. Und wenn ich weiß, dass Gott mein Schöpfer ist und dass er mir die Bibel gegeben hat, dann habe ich zwei Pfunde in der Hand, mit denen ich wuchern kann. Und jetzt könnte man sagen, nach dem Gold und dem Honig, also Honig ist ein Inbegriff von Süße, aber auch von Genuss. Es gibt ja einen Vers in 1. Timotheus 6, dass Gott uns alles darreicht zum Genuss. Und ich hoffe, dass hier viele Geschwister sind, wenn ich die fragen würde, dass sie sagen, ja, manchmal finde ich Bibellesen mühsam, ja, das ist so. Aber manchmal lese ich die Bibel und es ist ein Genuss. Es ist ein Genuss. Ich habe einen Vers gefunden, also wo ich diese Unterhaltung noch mal gefunden habe in Lukas 7 über diesen Hauptmann, wo mir das klar wurde, dass wir Menschen ständig über Würde reden und der Hauptmann, der ja kein Jude war, der steht vor dem Herrn und als er den Herrn sieht, sagt er, ich bin nicht würdig. Das war ihm klar, oder? Ich bin nicht würdig. Und das müssen wir uns als Männer auch schon mal so ein kleines gelbes Zettelchen an den Rasierspiegel hängen. Wir sind nicht die Coolen, wir sind nicht die Obermacker, wir sind nicht würdig. Wir sind es auch nicht wert, dass Gott sich um uns kümmert. Wir sind nicht würdig. Wenn wir eine Würde bekommen, dann bekommen wir die Würde nur dadurch, dass der Herr sich mit uns vereinigt, dass Christus in uns wohnt, dann haben wir eine Würde als Söhne Gottes. Und damit kommen wir zu Vers 11. Auch wird dein Knecht durch sie belehrt, im Beobachten derselben ist großer Lohn. Aha, das ist eine Brücke, der Vers 11, zu dem, was in den Versen 12 bis 14 kommt. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir die Bibel doch mehr so lesen, dass wir sagen, ja, wir erfahren was über Gott. Er ist der Schöpfer, er ist der Autor der Bibel, aber wir gehen dann nicht so raus hier, sondern wir sagen, was bedeutet das jetzt für mich? Also wenn das so ist, dass Gott mein Schöpfer ist und dass Gott mir die Bibel gegeben hat, ja, praktische Nutzanwendung. Was mache ich jetzt damit? Und das Erste, was der Psalmist sagt, Verirrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich. Denn David hat ein tiefes Bewusstsein davon gehabt, dass er fehlerhaft war. Und ich glaube, uns geht das schon mal ein bisschen verloren. Wisst ihr, was mich sehr irritiert in der letzten Zeit, was ich so höre in verschiedenen Gemeinden, dass es Stress gibt zwischen Brüdern. Und den Stress kann man auf einen Punkt bringen, wir haben unsere Kritikfähigkeit verloren. Also wenn du heute jemand sagst, du hast da eine Angewohnheit oder du hast da was gesagt, das war nicht in Ordnung, kannst du nochmal drüber nachdenken, dann gehen die meisten wie eine Rakete hoch und du hast Stress. Warum gehen wir nicht lieber davon aus, dass wir fehlerhafte Menschen sind und dass es dann gut ist, wenn mal einer zu mir kommt und sagt, Klaus, vielleicht kannst du über den Punkt nochmal nachdenken, aber ich glaube, da hast du dich verirrt. Und wenn man mit 65 nach rückwärts guckt, dann ist man sich im Klaren, dass das mehr als einmal passiert ist, oder? Ja. Ah, du bist erst 50, ne? Dann machst du die Fehler. Ich habe heute früh eine nette Geschichte erzählt. Ich war mal in der Kinderfreizeit und da hatten wir, ja, wir waren an so einen Punkt gekommen, wo man den Kindern gesagt hat, also wenn euch klar ist, dass ihr Sünder seid, dann könnt ihr das ruhig dem Herrn bekennen, wenn er heute Abend ins Bett geht. Und am nächsten Morgen rannte mir dann ein kleiner Junge über den Weg und ich sage, na, Hast du deine Sünden auch dem Herrn Jesus bekannt? Und er guckte mich so treu an, wie ein 8-jähriger Junge dich nur angucken kann, sagte er. Onkel Klaus, ich hätte es gern gemacht, aber mir ist nichts eingefallen. Und ich musste dann so lachen. Und immer wenn ich ihn heute treffe, ich sage ihm nicht jedes Mal, ist dir inzwischen was eingefallen, aber da habe ich gedacht, genauso treu wie der mich anguckt, gibt es viele, die 50 sind oder 65 sind und die immer noch genauso zu Gott sagen, ich würde dir gern meine Sünden bekennen, aber mir fällt einfach nichts ein. Und da kann ich uns nur dazu ermutigen, dass wir zu unseren Verirrungen stehen und dass wir auch wissen, dass wir verborgene Sünden haben, die anderen nicht sehen und wo wir Gott bitten dürfen, mach mich heil. Dafür ist Gott der Schöpfer geworden. Dafür ist Gott der Autor der Bibel geworden, dass er unser Leben verändert. Und unser Leben muss beständig verändert werden. Wir haben nicht nur manchmal eine kleine Macke, sondern wir haben Sünden, wir haben Ungereimtheiten, wir haben Verirrungen, wir haben irgendwo die falsche Abfahrt genommen. Und dann haben wir uns verirrt. Vielleicht hast du als Ehemann und Vater in deinem Berufsleben die falschen Maxime gesetzt. Vielleicht willst du wirklich dein Geld ins Unendliche vermehren und du vergisst dabei deine Frau und deine Kinder, dann hast du dich verirrt. Und dann musst du die Reißleine ziehen und musst nochmal in die Bibel gucken und sagen, hey, was will ich denn eigentlich? Und wenn ich mich entschlossen habe zu heiraten und Gott schenkt mir eine Frau an meine Seite, dann bin ich doch dafür verantwortlich, dass es ihr gut geht, oder? Und wenn Gott uns dann noch Kinder schenkt, dann macht das keinen Sinn, wenn ich am Abend um 21 Uhr nach Hause komme und sehe die dann alle schön schlafen. Dann verschläfst du dein Vatersein. Also Verirrungen haben wir auf vielen Gebieten. Dann kann es sein, dass wir übermütig sind. Finde ich irgendwie witzig, den Ausdruck, ja? Von Übermütigen halte deinen Knecht zurück. Lasse mich nicht beherrschen. Dass wir schon mal maßlos werden, dass wir irgendwie die Verhältnisse verwechseln, dass wir uns auch Dinge zutrauen, die überhaupt nicht in unserer Macht sind, dann bin ich tadellos und bin rein von großer Übertretung. Und dann kommt die schwerste Aufgabe im Vers 14, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Was für eine schöne Zusammenfassung. Und wenn man eine Sache dem David unbedingt attestieren muss, dann ist es die, dass er korrekturfähig war, oder? Das ist doch faszinierend. Wenn der Nathan zu ihm kommt und sagt zu ihm, und er war König, du bist der Mann. Also ich wäre hochgegangen wie eine Rakete. Oder wie Asa, einfach einsperren und ins nächste Gefängnis, wenn da Leute kommen, die mir irgendwas prophezeien, was mir nicht passt. Und David hat jedes Mal, wenn man ihn einer Sünde überführt hat, gesagt, ja, du hast recht. Es gibt 7-mal den Satz in der Bibel, ich habe gesündigt. Und nur 2-mal war er ehrlich gemeint. Und das eine Mal ist es der verlorene Sohn und das zweite Mal ist es David. Die einzigen beiden Personen, die mit voller Überzeugung diesen Satz gesagt haben, ich habe gesündigt. Und das hat David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes machen lassen, nicht seine Fehlerlosigkeit, sondern seine Korrekturfähigkeit. Und bitte, ihr lieben alten Brüder und mittelalterlichen Brüder und ihr Jungen, gewöhnt euch an, offen miteinander zu reden und kritikfähig zu sein und korrekturfähig zu sein. Also wie wollen wir überhaupt eine Ehe leben, wenn wir nicht kritikfähig sind? Ich bin da nicht so das richtig tolle Vorbild. Es wurmt mich heute noch, wenn meine Frau mich kritisiert. Dann denke ich immer, muss das denn sein? Und habe ich nicht schon genug Leute, die mich kritisieren? Und ja. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und dann, wenn wir das irgendwie mal durchgekaut haben, den Psalm 19, dann können wir anfangen zu leben, oder? Dann kommt der Psalm 20. Dann hast du mit Leuten zu tun, die ihr Vertrauen auf die falschen Dinge setzen. Und du musst immer wieder eine Entscheidung treffen. Diese gedenken der Wagen, jene der Rosse. Wir aber gedenken des Namens des Herrn unseres Gottes. Das passiert tausendfach in deinem Leben. Worauf vertraust du? Und da hast du deinen Nachbarn, Dann hast du die anderen Eltern von deinen Kindern in der Schule, die ganz anders reden. Und dann hast du Stress im Elternabend und was weiß ich nicht alles. Und jedes Mal geht es wieder um die Frage, da sind Leute, die vertrauen auf ihre eigene Kraft. Und da bist du, du möchtest nicht auf deine eigene Kraft vertrauen. Du möchtest auf Gott vertrauen. Und dann kommt der Vers 21, wo Gott sagt, wenn du mit Psalm 19 startest und wie Psalm 20 lebst, dann kannst du davon ausgehen, dass der Psalm 21 wahr werden wird in deinem Leben. Mit Segnungen des Guten kamst du ihm zuvor, auf sein Haupt setztest du eine Krone von gediegenem Gold. Und dann will Gott uns sogar noch für Dinge belohnen, zu denen er uns die Kraft gegeben hat, Werke, die er vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So gnädig ist Gott. Gott ist kein Polizist. Gott ist wirklich ein Hirte. Und wenn man das immer mal im Dreiklang zusammenliest, dann wird einem dann wieder der Psalm 19 so wertvoll, weil wir können nur vernünftig leben, wenn das Fundament stimmt. Und das weiß jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat. Das Fundament muss stimmen. Wo unser Haus gebaut wurde, wir leben ja in der Uckermark, da kannst du nur auf Sand bauen. Und dann hat der Chef, der für das Fundament zuständig gewesen ist, gesagt, wir müssen jetzt den ganzen Sand hier wegbringen. Und dann bringen wir, ich bin überhaupt kein Baumensch, wir bringen irgendwas anderes. Also es war irgendein Granulat und so. Und dann haben die sich da eine Mühe gemacht und das verdichtet und wieder ein LKW und wieder verdichtet. Ich sage, meine Güte, solange wie ihr für das Fundament braucht, da habe ich eigentlich gedacht, da ist schon alles fertig hier. Und dann kam der mit so einem Stab und hat dann das getestet und wie nennt man das? Nicht Vermesser, sondern
Druckfestigkeit.
Und irgendeiner muss ja den Boden abnehmen und sagen, jetzt kannst du bauen. Und dann endlich Streifenfundament, Bodenplatte. Dann ging's los. So, Haus steht heute noch. Schön. Und wir machen uns auf die Reise. Ich habe mich gestern so gefreut, dass von euch so viele junge Leute da waren. Und ich will euch mal sagen, dass ich euch einfach mag und ich euch von Herzen wünsche, dass ihr ein gutes Fundament baut. Und dann macht ihr bitte voran und setzt eure Gaben, eure Fähigkeiten für Gott ein. Aber vergesst niemals, Gott ist euer Schöpfer und er hat euch sein Wort gegeben und ihr werdet in eurem Leben sehr viel irren. Und deswegen ist es gut, wenn wir die Fähigkeit entwickeln, uns von Gott korrigieren zu lassen, zur Einsicht bringen zu lassen oder auch mal den Rat eines Bruders, einer Schwester anzunehmen. Das ist die einfache Botschaft dieses Psalmes. Bau auf ein gutes Fundament.